Ich habe ja damals im Dezember einen Workshop mitgemacht, den du referiert hast, bei The True Cost of Coal. Darauf bin ich erstmal aufmerksam geworden. Und ich habe mich jetzt im Zuge meiner Vorbereitung nochmal prinzipiell gefragt, was steckt denn eigentlich hinter The True Cost of Coal? Und ja, welche Idee verfolgt diese Bewegung oder diese Kampagne?
Also The True Cost of Coal ist so sozusagen eine Bildungs- und Grafikkampagne vom Beehive Design Collective, mit denen wir vom Klimakollektiv, wir sitzen in Köln, zusammen Bildungsmethoden entwickelt haben, um Geschichten weiterzuerzählen, Geschichten von Menschen und von Betroffenen aus den Kohleregionen weltweit, die am wenigsten gehört werden. Und diese Grafik besteht aus eigentlich aus Hunderten von Geschichten und Grafiken. Also diese Geschichten wurden übersetzt in so sehr ästhetische schwarz-weiße Wimmelbildszenen, nur mit Tieren dargestellt, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, um eben klarzumachen, wer am stärksten betroffen ist, eben nicht nur die Menschen, sondern auch sehr viele Tiere. Und damit wurde ein Bild geschaffen, eine Erzählung, die von der Entstehung der Kohle über die Industrialisierung, über den heutigen Kohleabbau und die desaströsen sozialen und ökologischen Folgen für die Region, aber auch weltweit Geschichten erzählt und dann noch einen Schritt weitergeht und das einbindet in unser heutiges globalisiertes Wachstumssystem, also let's call it capitalism, also genau, also kapitalistisches Wirtschaftssystem, was auf fossilen Energieträgern basiert, auf Wachstum und eben diese Zerstörung vor Ort und weltweit immer mehr befeuert. Und das Bild erzählt aber vor allem die Geschichte von den Menschen, die sich gegen dieses Top-Down-Herrschaftssystem wehren, und zwar also People Power von unten mit vielfältigsten Ansätzen, ob das jetzt Petitionen sind, ob das Menschenketten, Klagen, Strategietreffen sind, aber auch direkte Aktionen wie Straßenblockaden oder Sabotagen. Also die Vielfalt von eben in dem Fall der Antikohle- und Klimagerechtigkeitsbewegung in den USA und in Deutschland, die sich gegen diese Kohleprojekte wehren und aber auch in vielen, vielen Ansätzen viele Motive erzählen, Geschichten von einem gerechteren, ökologischeren Leben in Gemeinschaften. Genau. Das Ziel davon ist, dass wir diese Geschichten beitragen wollen von den Menschen weltweit, die am wenigsten gehört werden in der ganzen Debatte um Kohleausstieg und Klimagerechtigkeit. Aber auch eben eine größere Erzählung, wer ist dafür verantwortlich, wo geht diese Kohle hin und wie kann es auch anders gestaltet werden und den Menschen das Gefühl geben wollen, auch in Workshops und Vorträgen, wir können gemeinsam daran was ändern. Also diese kollektive Wirksamkeit mit erfahrbaren Geschichten, also so grafikbasierten Storytelling übermitteln.
Woher kommt denn eigentlich diese Idee von The True Cost of Coal und diesem grafischen Erzählen von Geschichten? Das hat ja schon fast sehr Märchenhaftes.
Genau, also das Beehive Design Collective besteht aus Künstlerinnen, Campaignerinnen, Aktivistinnen, die schon seit über 20 Jahren in diesem Bereich eben versuchen, mit Grafiken Geschichten zu erzählen. Und das ist auch so von der Idee, so ein bisschen aus der Popular Education, also man mit Grafiken, mit universell verständlich, nicht vielleicht universell, aber in sehr vielen Kontexten, bei sehr vielen Zielgruppen verständlich Grafiken, verständlich übersetzte Geschichten zu erzählen. Und das hat sich dann über die letzten 20 Jahre weiterentwickelt in immer größere Narrative, größere Grafikkampagnen. Genau. Es hat tatsächlich, genau, was Märchenhaftes. Also wir haben auch jetzt im letzten Jahr eine nochmal hier in Deutschland entwickelt, verwurzelt im Widerstand. Da erzählen wir explizit die Geschichten aus dem Rheinland und im Endeffekt den Protest rund um den Hambacher Wald und warum der Wald im Endeffekt jetzt mehr oder weniger gerettet wurde oder den Erfolg der sozialen Bewegung. Und es geht darum, auch eben mit den Tiercharakteren anzuknüpfen an Bildern, die wir von Märchen im Kopf haben, also schlaues Füchsin oder die weiße Eule und genau, solche Dinge kommen da auch wieder drin vor.
Bevor ich nochmal auf dieses Wimmelbild eingehe, möchte ich die Frage stellen, du bist ja nicht von der ersten Stunde bei dieser Bewegung quasi mit beteiligt, sondern so wie ich das verstanden habe, bist du dazugestoßen. Daher meine Frage, wo kursiert diese Kampagne mittlerweile und wo erreicht denn dieses Wimmelbild die Menschen? Wo genau?
Also die Kampagne ist schon ein bisschen älter, die standen so 2012 und damals in den USA verbunden mit den Protesten, die damals in den Appalachen, also in dem Gebirgszug in den USA, wo mit Bergkuppensprengung Kohle gefördert wird, ist sie damals ziemlich populär gewesen. Es wurden 10.000 Plakate verteilt und es gab verschiedenste Touren durch die USA und auch durch Europa. Diese Kampagne hat aber dann auch, oder diese Grafik hat sich verbreitet weltweit, auch Wir waren damit schon zum Beispiel in verschiedenen Ländern in Europa unterwegs, aber auch bis Südamerika, also bis genau Südamerika, und hat unterschiedliche weitere Gruppen inspiriert, eigene Geschichten grafisch zu erzählen. Genau. Also es ist schon viel kursiert. Ich würde sagen, tendenziell eher in Nordamerika und in Westeuropa, aber da dann auch wieder in unterschiedlichen Kreisen. Also ob das jetzt Umweltschutzverbände sind, die uns eingeladen haben, oder Schulklassen, wo wir Workshops gegeben haben, oder auch auf irgendwelchen Sommerfesten von verschiedensten Gruppen. Und auch in den Orten, also was vielleicht noch wichtig ist, diese Bilder, wir tragen die auch wieder zurück und diese Geschichten zu den Orten, wo sie herkommen, und versuchen, dass die Menschen zum Beispiel, die in den Dörfern wohnen, die zerstört werden, auch in Deutschland für Kohleabbau, dass die Menschen noch eigene Geschichten wieder erzählen können aus erster Hand oder eigene Erfahrungen damit verknüpfen können.
Du hast es ja jetzt schon angeschnitten. Nun möchte ich mal ein bisschen auf das Wimmelbild zu sprechen kommen. Oder die Wimmelbilder, es sind ja mehrere in verschiedenen Fassungen. Auch eins, was, wie du schon gesagt hast, auf den Hambacher Forst ja zugeschnitten ist. Wie kann man sich denn das jetzt eigentlich vorstellen? Du hast schon von im Prinzip Fabelwesen von Tieren gesprochen, die das Leben von real existierenden Menschen symbolisieren. Aber wie ist es denn strukturiert?
Genau, das ist auf den ersten Blick ein sehr wimmeliges Durcheinander, ein sehr mächtiges schwarz-weißes Bild voller verschiedenster Szenen. Diese True Cost of Coal haben einen ziemlich durchdachten Aufbau. Es gibt 5 Kapitel und einen groben linearen Zeitablauf. Also von links nach rechts finden wir uns ganz, ganz links in der Ecke unten, so in der Entstehungszeit der Kohle vor mehreren Millionen Jahren in der Vergangenheit, bis in die heutige Zeit im Zentrum, wo die Zerstörung durch den Kohleabbau und durch den Kapitalismus stattfindet, weiter in die ja heute und die nahe Zukunft, wo Menschen eben mit alternativen Ansätzen versuchen, eben ohne fossile Rohstoffe zu leben, gemeinschaftlicher. Und das Bild ist in der Tat in verschiedenen Kapiteln. Im ersten geht es eher so um genau die Entstehung der Kohle, um ein Leben mit dem Land. Also wie haben Menschen ursprünglicher gelebt, ohne es zu romantisieren. Und dann geht es in dem folgenden Teil um die Industrialisierung, die Kolonialisierung der USA und auch die ersten großen Minen. Damit verbunden die Gewerkschaftskämpfe in den USA, die teilweise bewaffnet gegen das Militär für bessere Arbeitsbedingungen, das Ende der Kinderarbeit und bessere Bezahlung auch gekämpft haben. Und im Zentrum finden wir eben den Kohlebagger, die ein Dorf abreißt, mit den verschiedenen ökologischen und sozialen Folgen, ob das die schlechten Arbeitsbedingungen sind, die Grundwasserabpumpung, die Feinstaubbelastung, und darüber sehr zugespitzt dargestellt um das lineare Wachstumssystem, was eben auf unglaublich viel und immer mehr Ressourcen, Energie basiert, voll mit Fließbändern, mit Konsumgütern, auch mit Panzern und Waffen, was auch irgendwie ein sehr großes Thema ja auch ist, ob das jetzt in Deutschland und USA ist, die Waffenproduktion. Und dann der rechte Teil des Bildes feiert im Endeffekt vom lokalen, ganz unten im Bild ausgehend, immer größere Proteste und zeigt eben in so kleinen Szenen zum Beispiel eine Gruppe von Tieren, die am stärksten bedroht sind, zusammensitzen und über Strategiekarten die nächsten Aktionen planen, also wichtige Bündnisarbeit zum Beispiel. Darüber sind Tiere, die auf einer Straße aneinander gekettet gerade einen Kohlelaster blockieren, damit die Kohle nicht verbrannt werden kann. Genau. Und im letzten Teil des Bildes geht es um konkrete Utopien. Und diese Tiere sind sehr real dargestellt, sind aber, genau, also eine Biene ist teilweise genauso groß oder größer wie ein Bär. Also es sind jetzt nicht real von den Größenverhältnissen, aber sind sehr dargestellt und sind auch alles Tiere und Lebewesen, die es in den Appalachen gab oder immer noch gibt und dort um Überleben kämpfen. Genau.
Ich habe jetzt noch mal 2 konzeptionelle Fragen. Als ich nämlich dieses Wimmelbild betrachtet habe, ist mir einmal die Frage aufgekommen, wieso ist es generell in Schwarz-Weiß gehalten, wo man es ja auch kolorieren könnte? Und wieso habt ihr anstelle von Menschen jetzt noch mal ganz konkret Tiere gesetzt?
Ja, schon eine Frage. Genau. Das eine ist auf jeden Fall, das Bild ist schwarz-weiß, weil alle Grafiken, die wir oder das Beehive Design Collective entwickeln, Creative Commons sind. Das heißt, alle können damit machen, was sie wollen, solange sie es nicht kommerziell nutzen. Und schwarz-weiß ist einfach leichter zu vervielfältigen. Und es wirkt auch für die Bildungsarbeit seriöser, es wird ernster genommen, als wenn es in Farbe wäre. Lässt sich sozusagen auch leichter lesen mit den Augen und begreifen. Und in Farbe wäre es sehr, sehr psychedelisch, überfordern fast schon. Genau, diese Tiere, also es gibt mehrere Gründe, vielleicht welche da zentralen sind, dass eben Tiere und Pflanzen die Lebewesen sind, die am stärksten vom Kohleabbau oder Umweltzerstörung betroffen sind, aber am wenigsten gehört werden, noch weniger als die Menschen in den Region, wo die Kohle gefördert wird. Wie ich schon meinte, sind alles Tiere, die dort leben oder gelebt haben, also direkt betroffene Tiere. Und neben dem fabelhaften Charakter von manchen Tiercharakteren ist es auch so, dass zum Beispiel ein schneller Hase oder eine langsame Schildkröte eben physische Eigenschaften noch mal viel besser darstellen kann als bestimmte Menschen. Und vielleicht was ganz Zentrales, was der Vorteil ist von Tieren: wenn wir Menschen zeichnen würden, müssten wir uns viel stärker noch entscheiden, Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder Äußerlichkeiten irgendwie zu wählen. Und das ist etwas, was wir bei Tieren größtenteils umgehen können. Das heißt, wir können bestimmte Stereotype und Bilder in unseren Köpfen sozusagen umgehen und müssen diese Stereotype nicht reproduzieren. Ja.
Du hast ja schon erzählt, dass dieses Wimmelbild 5 Etappen durchzieht. Wenn man die beiden Enden, also im Prinzip der Beginn mit der Naturgesellschaft und das andere Ende, also links und rechts, auf der rechten Seite wäre ja dann sozusagen ja die utopische Zukunft sozusagen, die Zukunftsvision, so wie es wünschenswert wäre. Wenn man diese beiden Enden zusammenklappt, erhält man im Prinzip sowas wie eine befreite Gesellschaft. Was soll mir denn das jetzt eigentlich vermitteln? Also was soll das in mir anstoßen?
Genau, das ist vielleicht das letzte Geheimnis dieses Bildes, dass es so konzipiert ist, dass sich sozusagen das erste und das fünfte Kapitel zusammenfalten lassen und ein neues Bild entsteht. Das erzählt uns im Endeffekt, dass das, was in der Mitte zu sehen ist, die Zerstörung, dieses kapitalistische System, nicht alt ist. Dass wir das auch hoffentlich und wahrscheinlich überwinden werden, dass wir das erleben werden, dass es zu Ende geht. Und dass wir anknüpfend an viel Wissen und viele Praktiken, die es immer noch gibt weltweit, aber die zurückgedrängt wurden und die auch früher in den Kreisen gelebt wurden, wo wir auch jetzt sind, dass das Wissen, das daran angeknüpft werden kann und verbunden werden kann mit modernen Praktiken, also dass halt viel an Kommunikationstechnologie, an medizinischem Wissen, Mobilität, dass davon ja nicht alles aufgegeben werden muss, sondern dass es verbunden werden kann. Und es erzählt uns auch, dass diese lineare Wachstumslogik, die wir im Zentrum finden, und die Zerstörung, dass es auch anders gehen kann, also auch zum Beispiel mit einem linearen Verständnis von Zeit und von in Kreisläufen denkenden, also zirkulären Verständnis von Wirtschaften, viel mehr an Naturprozessen orientiert. Und es zeigt auch den Widerspruch zwischen dem ersten und dem letzten Kapitel zu der Mitte, also dort, wo eben die Gemeinschaften zerschlagen sind, diese Individualisierung und dieses einfach im Zentrum stehende Profitorientierung. Das erzählt eben, dass es auf Kooperationen basierend, auf den Bedürfnissen der Menschen basierend ganz anders gehen kann und auch früher in vielen Regionen der Welt schon anders ging. Genau.
Diese Gegenständlichwerdung, dieses im Prinzip diese Versinnbildlichung von einer Gesellschaft, die ja auch machbar ist sozusagen, bei der die Möglichkeit besteht, sie umzusetzen. Wie kommt das denn beim Publikum an? Was ist denn da eure Erfahrung? Also ich frage deshalb, weil dieses Konzept ja auch ziemlich abweicht von anderen pädagogischen Methoden wie gewisse Planspiele oder Frontalunterricht oder irgendeine Präsentation.
Also ich glaube, das Spannende ist, dass wir dadurch, dass wir so ein grafikbasiertes Storytelling als Ansatz haben, eben und auch mit den interaktiven Methoden viel stärker auch die eigene Erfahrung der Menschen erzählen lassen können. Die Leute finden sich irgendwie im Bild wieder, können eigene Erfahrungen mit Grafiken verknüpfen. Und es ist auch was, was irgendwie faszinierend ist und einlädt, das zu entdecken und diese Geschichten grafisch auch zu entdecken und zu spinnen. Was könnte damit gemeint sein oder Zusammenhänge erkennen? Und die Erfahrung ist, dass es halt eben viel anders funktioniert als ein Input oder Faktenvermittlung. Weil die Fakten, die wir vermitteln, eben über persönliche Geschichten oder über diese anschaulichen Grafiken transportiert werden. Und damit sowohl bei Kindern als auch bei Schülerinnen als auch bei Erwachsenen irgendwie Anklang finden. Also da viel mehr Fragen auftauchen, die irgendwie dann dieses Lernen motivieren.